Eine Unternehmensbewertung von 5 Billionen US-Dollar, ein Gründer mit 170 Milliarden Dollar auf dem Konto und Produkte, ohne die die Tech-Welt nicht mehr leben kann. Die Rede ist von Nvidia. Ohne den wohl aktuell mächtigsten Tech-Konzern der Welt geht auch in der Autoindustrie nichts mehr. Doch sind die Abhängigkeiten und Lock-in-Effekte nicht zu groß? Das klären wir in der heutigen Folge von Was mich bewegt.
Was mich bewegt. Der Automotive-Podcast.
Yannick, wir sprechen heute, ich habe es gerade gesagt, über eins der mächtigsten Unternehmen der Welt, was wir in letzter Zeit so oft angesprochen haben, dass wir uns überlegt haben, wir müssen uns das mal expliziter anschauen. Es lohnt sich, sich eigentlich mal die Geschichte von Nvidia anzugucken.
Absolut. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die vergangenen News und die vergangenen Berichte, die wir so hatten im Bereich Digitalisierung des Autos oder der Fabrik oder so anschauen, da ist eigentlich taucht überall dieser Name auf und wir haben es so oft schon auch diskutiert hier im Podcast, dass Nvidia eigentlich aus der Autoindustrie vor allem auch gar nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, wir haben es, du hast es gerade gesagt und die konkrete Idee kam auch nochmal, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf unsere Folge in der vergangenen Woche. Da haben wir uns nämlich die KI-Fabrik von der Deutschen Telekom in Deutschland angeschaut und haben auch mit Christian Hort, dem Automotive-Chef von T-Systems, gesprochen und da kam dann einfach sehr ehrlich raus, wenn man mal das Thema digitale Souveränität in Deutschland betrachtet, eigentlich ist an dieser Industrial AI Cloud ist am Ende wirklich alles deutsch. Aber wenn ich am Ende runter auf die Compute Power gehe und die tatsächlichen sozusagen Hardware-Architekturen dafür, dann kommen die von Nvidia und im Prinzip die Aussage, das ist dann wirklich einfach das letzte bisschen, an dem man dann wirklich nicht vorbeikommt. Mhm. Das ist sozusagen die letzte Abhängigkeit, die ich noch eingehen muss. Alles andere, das ist souverän machbar aus Deutschland und Europa, aber da komme ich nicht dran vorbei. Und dann haben wir beide uns gedacht, dann lass uns das nochmal aufgreifen und eigentlich nochmal aufdröseln. Wo kommt denn Nvidia eigentlich her? Warum sind die so groß, wie sie groß geworden sind? Und welche Probleme gehen denn damit eigentlich einher? Und Yannick, ich habe es gerade schon eingangs gesagt, eine Marktkapitalisierung von aktuell, ich habe es jetzt auf 5 Billionen US-Dollar, die Bewertung, die gab's auch schon mal zusammengefasst. Aktuell liegt es bei etwa 4,6 bis 4,8 Billionen US-Dollar, wenn man da jetzt mal ganz genau ist und ist damit aktuell das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Ja, das ist natürlich extrem beeindruckend. War mir, bin ich ehrlich, auch so, also in der Konsequenz auch gar nicht bewusst, dass Nvidia tatsächlich einfach aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Und das Interessante ist ja so ein bisschen jetzt, dass ja viele der anderen Unternehmen da oben, jetzt mal Apple zum Beispiel, Konsumgüter herstellen. Das heißt, bislang sind eigentlich viele so stark und so hoch bewertete Unternehmen, vor allem aus der Tech-Welt, eben Unternehmen, die ein Consumer-Geschäft haben. Hm. Und Nvidia ist eigentlich ein Player in der Bewertungshöhe mit überwiegend B2B-Infrastruktur. Insofern eben total bemerkenswert, dass hier ein, sagen wir mal, B2B-Unternehmen in diesen Sphären bewertet wird. 5 Billionen oder fast 5 Billionen US-Dollar. Also absolut beeindruckend, was das Ganze vielleicht auch irgendwie mit der Bewertung nochmal bedeutet oder wie man die einzuschätzen hat. Da schauen wir auch nachher mal drauf, Yannick. Aber es ist doch schon wirklich einfach man muss es so sagen, es ist eine beeindruckende Zahl, die da vorliegen.
Ja, kleine Randnotiz dazu. Wir geben ja in jedem Jahr zusammen mit dem Center of Automotive Management auch ein Connected Car Universum heraus, wo mal die ganzen Player, die im Bereich des vernetzten Fahrens oder im Software Defined Vehicle, im autonomen Fahren ein Wörtchen mitreden. Und wenn man sich dieses Universum mal anschaut, dann sieht man, dass die Bubble, die von Nvidia zum Beispiel oder auch von Microsoft, von Apple, von Alphabet, wenn man sich diese Bubbles anschaut, was die Marktkapitalisierung anschaut, dann passen da alle Autohersteller der Welt, passen in diese Bubbles mit rein. Also die haben da gut Platz innerhalb dieses Universums, innerhalb dieses Planetensystems, sage ich mal. Also daran sieht man auch einfach sehr plastisch, was für eine Marktmacht mittlerweile Nvidia nicht nur in der Autoindustrie hat, sondern eigentlich in jeder Industrie, fast in jedem gesellschaftlichen Bereich. Super spannend.
Hundertprozentig. Und ich glaube, um zu verstehen, wie Nvidia so groß werden konnte mit einem, ich habe es gerade gesagt, im Prinzip B2B-Geschäft heute überwiegend, muss man, glaube ich, verstehen, wo Nvidia herkommt. Vielleicht ja auch für die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal spannend, die sich vielleicht mit Nvidia bislang noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Ich glaube, Yannick, wir beide sind in den späten 80ern geboren, Kinder der 90er. Für uns ist Nvidia natürlich ein Begriff, weil aus der Anfangsphase von Personal Computing und von Gaming, von dem Zeitalter, in dem man sich seinen Tower mit den einzelnen Komponenten eben noch selbst zusammengebaut hat, in dem man auch noch wusste, wie man einen Computer tatsächlich irgendwie aufschraubt und da irgendwie Teile austauscht und so weiter. Da ist natürlich Nvidia ein Begriff. Man musste damals, das weiß ich noch, man musste damals einfach eine GeForce haben.
GeForce, ja, genau.
Sonst war man, sonst konnte man...
Der Sticker musste auf dem PC sein, ja.
Sonst konnte man Gaming vergessen, wenn da keine GeForce drin war, ja. Und damit ist auch klar, wo kommt Nvidia her? Nvidia kommt im Prinzip aus der Gaming-Branche und hat im Hochlauf des, ich habe es gerade gesagt, Personal Computings im Prinzip wichtige Grafikkomponenten geliefert. Nvidia bezeichnet eben auch die erste GeForce 1999 so ein bisschen als die erste oder kann als die erste GPU, also Graphics Processing Unit, bezeichnet werden, als der erste Grafikprozessor und hat sich dann eben in der Folge oder in den Folgejahren als technologischer Taktgeber im Gaming-Markt etabliert. Weil das Gaming eben vor allem auch so um die Jahrtausendwende und frühen 2000er etwas war, wo natürlich dann viel von diesen dann doch schnell sehr aufwendig gewordenen 3D-Renderings, super viele ja Pixel- und Shader-Operationen gleichzeitig gerechnet werden mussten, wovon dann eben Nvidia und wovon dann eben die so ein GPU in seiner Funktionsweise einfach extrem profitiert hat. Und das jetzt interessanterweise, und da kommen wir gleich so ein bisschen zu, eigentlich schon so der Fingerzeig dessen, warum Nvidia heute so groß ist. Es liegt im Prinzip in der Funktionsweise auch von GPUs begründet. Ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber das war im Prinzip eigentlich so das Emporkommen von Nvidia. Die Gaming-Industrie wurde groß, man brauchte neue Grafikleistungen. Nvidia als Grafikspezialist und Grafikprozessorspezialist konnte das eben bedienen, hat das auch gemacht. Man hat enorme Stückzahlen verkauft, man hat früh dann eben enormes Kapital tatsächlich auch für Forschung und Weiterentwicklung einsammeln können. Es gab einen extremen Innovationsdruck, also jeder, der auch in der Phase, und ich habe es gesagt, wir so als Millennials sind da natürlich irgendwie im jugendlichen Alter gewesen, also die Entwicklungen, die alleine zwischen Ende der 90er und Mitte der 2000er in Sachen Computerspiele und Gaming, was die Grafik und Grafikleistung angeht, es war ja herausragend, wie schnell das ging. Man brauchte also auch extrem schnelle Chip-Iterationen. Es gab eine ganz große und vor allem auch freudige Entwickler-Community, die im Prinzip dieses ganze Thema Gaming weiter vorangebracht hat. Und all das hat Nvidia einfach auf diese Straße gebracht mit enormen verkauften Stückzahlen und eben auch Kapital im Rücken. Und genau dieser wachsenden, schnell, super schnell wachsenden Community und Gaming-Industrie eben zu einer ersten Größe und zu einem Spezialisten in der Gaming-Industrie hat werden lassen. Und Yannick, wir haben es gerade gesagt, man musste die GeForce im Prinzip haben. Nur wenig Konkurrenz war da ernst zu nehmen, vor allem in dem Zeitalter. Und dann ist aber eigentlich entscheidend, um zu verstehen, warum Nvidia eigentlich heute groß ist und warum Nvidia heute wirklich das höchst bewertete Unternehmen der Welt ist, warum man heute im B2B-Geschäft unterwegs ist, waren im Prinzip dann schon einfach, sagen wir mal, eine Kombination aus strategischer Entscheidung und aus vielleicht auch ein bisschen das Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein mit seinen Produkten. Und die strategische Entscheidung lag vor allem in CUDA. Yannick, weißt du, was CUDA ist?
Ich weiß, was CUDA ist, ja. Das ist sozusagen die entscheidende Entwicklersoftware hinter dem All, was ein Nvidia sozusagen macht.
Genau, CUDA ist Compute Unified Device Architecture. Und das war im Prinzip die strategische Entscheidung, 2006 vorgestellt, 2007 veröffentlicht, also Mitte der 2000er, hat Nvidia eben eine Programmierplattform und Software-Schnittstelle etabliert, mit der man genau diese Grafikprozessoren eben auch für allgemeine Rechenaufgaben programmierbar gemacht hat. Man spricht da dann von GPGPUs, also General Purpose GPUs. Wenn man eben genau diese Nvidia-Grafikprozessoren für allgemeine Rechenaufgaben also völlig abseits vom Gaming, dafür nutzbar machen wollte, dann musste man über diese Programmierplattform und Schnittstelle CUDA eben diese Prozessoren programmieren. So, das heißt, Nvidia hat sozusagen einen riesen Hardware-Unterbau und hat dann gesagt, wenn ihr die nutzen wollt, dann müsst ihr das aber über unsere Software-Plattform machen. Weil die zu programmieren, das und die für allgemeine Rechenaufgaben nutzbar zu machen, das geht nur über uns. Also Nvidia hat sich im Prinzip so ein bisschen als Gatekeeper fürs eigene Produkt, für die eigene Hardware etabliert und damit eben auch diesen Plattformgedanken natürlich etabliert. Und das war ein strategischer Move, der eben für das Verständnis, warum Nvidia heute so groß war, so von so extremer Bedeutung ist. Bis dahin hat Nvidia Hardware geliefert und ab dem Moment hat Nvidia im Prinzip gesagt, so, und wenn ihr die Hardware jetzt nutzen wollt, so, dann geht das nur über unsere Plattform, über unsere Software, über unsere Schnittstellen. Und das wäre der Weg dahin, im Prinzip auch auf dieser Plattformebene groß zu werden.
Also es ist eigentlich nicht nur eine Schnittstelle quasi, sondern ein ganzes, komplettes Ökosystem, was dahinter hängt. Und wie gesagt, eine Art Fahrtabhängigkeit, die da, eine ganz stringente und strikte Fahrtabhängigkeit, die da aufgebaut wurde. Also
total, ja. Da sind dann Universitäten und Forschungsinstitute haben dann angefangen, CUDA zu lehren tatsächlich. Mhm. Wissenschaftler haben Algorithmen explizit für Nvidia-Hardware gebaut, weil man eben diese Hardware gebraucht hat. Und dann hast du im Prinzip einfach ein ganzes, du hast gerade gesagt, Ökosystem geschaffen, aus dem einfach extreme, ja, du hast es richtig gesagt, Fahrtabhängigkeiten gegenüber diesem ganzen Kosmos von Nvidia sozusagen geschaffen wurde. Also extrem wichtige oder die entscheidende strategische Weichenstellung. Und jetzt habe ich gerade gesagt, es war ein bisschen eine Mischung aus strategischer Entscheidung und vielleicht auch dem vielleicht kleines bisschen Glück mit den Produkten und dem, was man kann und an den Markt gebracht hat, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein, weil jetzt kommt die KI. Ja, und jetzt kommt die Frage, was hat denn eigentlich KI mit GPUs zu tun? Und da gab es jetzt vor allem 2012 einen Durchbruch und das war auch ein bisschen der Durchbruch von Nvidia im KI-Bereich. Nämlich, und vielleicht werden sich viele, die es auch so ein bisschen mit der IT halten, daran erinnern, 2012 gab es einen Bildwettbewerb, wo es im Prinzip um Bildanalyse, um computergestützte Bildanalyse und Bilderkennung ging und damals hat eben ein Forschungsteam rund um das Programm AlexNet diesen Wettbewerb gewonnen. Es ging, wie gesagt, um Bilderkennung, um Bildanalyse und die Fehlerrate hat sich mit diesem Produkt dieses Forschungsteams hat die Fehlerrate halbiert im Vergleich zum bisherigen Stand der Technik. Und der entscheidende Punkt ist, dieses Modell wurde eben nicht auf normalen Prozessoren trainiert, sondern auf Nvidia-Grafikprozessoren. Das heißt, dort war im Prinzip in dieser ganzen Forschungs-KI-Welt sofort ab dem Moment KI-Berechnung mit dem Namen Nvidia verknüpft. Und das hat eben dann damit zu tun, wie GPUs funktionieren. Also vielleicht mal einfach ganz, ich habe mich dann mal bemüht zu versuchen, den Unterschied zwischen einem CPU, also einer Central Processing Unit und einem GPU, einem Graphics Processing Unit, mal in einem ganz einfachen Bild oder Satz mal zusammenzufassen. Im Prinzip kann man sagen, so ein CPU ist eigentlich wie so ein ganz leistungsfähiger Koordinator. Da ist es so ein, der CPU ist wie so ein Superheld. Ja, der kann ganz viel hochkomplexe Arbeiten verrichten, aber macht das in der Regel nacheinander. Ja, der ist sehr leistungsfähig, der ist extrem leistungsfähig, was komplexe Aufgaben angeht, aber eben schrittweise. Und GPUs, und das Bild fand ich total spannend, GPUs kann man sich eigentlich vorstellen wie eine Produktionshalle mit tausenden Arbeitern, die gleichzeitig dieselbe Rechenoperation ausführen. Weil die Einzeloperationen nämlich gar nicht so furchtbar komplex sind, es aber einfach um die Menge an gleichzeitiger Berechnung geht. Und das war dann eben der Punkt, an dem man bei der Weiterentwicklung von KI festgestellt hat, eigentlich muss man KI-Algorithmen, eigentlich muss man künstliche Intelligenz auf GPUs rechnen lassen und nicht auf CPUs. Die sind dafür nicht effizient, sind dafür nicht ausgerichtet. Und das ist jetzt genau der Punkt und das ist jetzt das, was man verstehen muss, wenn man Nvidia verstehen will. Nvidia hat zu diesem Zeitpunkt einfach ein Produkt hardware-seitig quasi perfektioniert, nämlich GPUs, hat über strategische Moves die gesamte Plattform, um diese GPUs nutzen zu können, kontrolliert und hat später, kam dann im Prinzip der Anwendung, der klare, sozusagen, ich nenne es jetzt mal gesamtgesellschaftliche Anwendungsfall dazu, nämlich künstliche Intelligenz, bei der es dann hieß, wir brauchen GPUs, um das zu rechnen. Und Nvidia sagt, die haben wir. Aber dafür müsst ihr das übrigens auch alles über unsere Plattform machen, um die ganzen nutzen zu können. Reicht nicht einfach, die einzukaufen, sondern wenn ihr im Prinzip diese KI-Modelle aufbauen und rechnen wollt, dann über unser Software-Ökosystem. Und dann kam im Prinzip der Punkt, an dem Nvidia in diese riesige Plattformisierungsphase im Prinzip eingetreten ist, wo es dann darum ging, nicht nur im Prinzip den GPU selbst, also quasi das Silizium, im Prinzip auf den Markt zu bringen, sondern dann eben auch CUDA als Softwarebasis, als proprietäre Softwarebasis zu haben, an dem es um dann KI-Bibliotheken aufgebaut wurden, an dem Serversysteme aufgebaut wurden, in denen Netzwerktechnologie angeboten wurde. Mhm. Also man hat in dem Moment sich hingestellt und hat gesagt, wir bauen auf der Basis jetzt ein komplettes KI-Ökosystem auf. Wenn jemand, also jetzt ganz zugespitzt formuliert, wenn irgendwo KI gerechnet werden soll, dann geht das nur über uns. Und zwar nicht nur unsere Hardware, sondern auch unsere Software, unsere Server und so weiter und so fort. Mhm. Und das meine ich, da sind einfach bei Nvidia die strategischen Entscheidungen richtig gewesen. Und man hat eben zur richtigen Zeit, man war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem Produkt, nämlich mit der Expertise im Bereich von GPUs.
Die Expertise, die man sich ja auch aufgebaut hat über die letzten Jahrzehnte, auch im Gaming-Bereich vor allem, und darauf dann profitiert hat. Und quasi kann man ja eigentlich auch sagen, so ein bisschen ein sehr naheliegendes Geschäftsmodell oder ein sehr naheliegende Geschäftsidee eigentlich zu haben, nicht nur ein Hardware, nicht nur ein Produkt zu verkaufen, so wie wir es ja bei den Apples dieser Welt ja, oder wenn wir auch auf das Mobilitätsthema schauen, ne, haben wir ja auch ganz viel schon drüber diskutiert, dass sozusagen nicht nur das Auto als Produkt am Ende steht oder das Handy als Produkt am Ende steht, sondern auch das gesamte Ökosystem dahinter. Und das eben jetzt übersetzt so ein bisschen eher auf die Welt der Halbleiter, die Welt der Rechenpower, der künstlichen Intelligenz, ist das ja eigentlich der Player, der dieses Geschäftsmodell auf diese Art und Weise umgesetzt hat. Also.
Und das Gleiche gilt natürlich dann jetzt am Ende dann eben auch für die Automobilindustrie, weil wenn wir uns jetzt hier fragen, okay, was bedeutet das jetzt für das Auto? Naja, da ist natürlich Nvidia genauso hingegangen und hat im Prinzip gesagt, okay, wir reden hier auch nicht einfach nur von einem Produkt, von einem Automotive-Chip, sind ja meistens SoCs, also Systems on Chip. Wir reden hier nicht einfach nur von einem Hardware-Produkt, was im Prinzip in der Autoindustrie gebraucht wird und dort eben in Fahrzeugen verbaut wird, sondern wir reden über eine Cloud-to-Car Architektur. Mhm. Wir reden mit Nvidia Drive, so heißt ja die Plattform, eben nicht nur über In-Car-Rechenleistung, sondern wir sprechen über Training von KI-Modellen, über Simulation und Validierung, über den entsprechenden Software-Stack, über Deployment und kontinuierliche Updates und so weiter. Also Nvidia bestimmt da nicht einfach nur die Rechenleistung, auch was die Hardware angeht, sondern mit all dem, was wir gerade besprochen haben, gilt das Gleiche für die Automotive-Industrie eben auch. Es ist nicht einfach nur Automotive ist da nicht einfach nur wieder ein weiterer Markt für Nvidia, sondern man kann im Prinzip sagen, es ist ein weiterer Knoten im KI-Netzwerk von Nvidia. Ja, das Fahrzeug wird zu einem Edge-Device innerhalb derselben Infrastruktur, die auch Rechenzentren und industrielle Anwendungen betreibt. Es ist für Nvidia gar kein Unterschied, sozusagen. Ja. Im Endeffekt, überall da, wo Rechenleistung gebraucht wird, egal was es ist, auch wenn es das Fahrzeug ist, Nvidia ist dort und Nvidia kontrolliert nicht nur die Hardware, sondern am Ende auch über Software und Plattform die Nutzung dieser Hardware.
Ja, also Pascal, an der Stelle kann man eigentlich, wenn man mal so ein kurzes Zwischenfazit zieht zu der Entwicklung von Nvidia in den letzten Jahren, also es ist ja wirklich gerade in den letzten Jahren ja wirklich dieses Wachstum rasant gewesen, ein Monopolist, ein Gigant, der sich dort aufgebaut hat und nicht nur was die Technologie anbelangt, was das Ökosystem anbelangt, sondern auch was die Marktmacht am Ende des Tages anbelangt. Und das wird natürlich ganz sichtbar auch eben an den Umsätzen, an der Marktkapitalisierung, wie wir es ja eingangs schon gesagt haben. Aber natürlich gibt es an der Stelle ja auch hier und da sicherlich die eine oder andere Kritik an Nvidia beziehungsweise an dieser ganzen Entwicklung. Ne? Also wir haben ja in der vergangenen Woche so über das Thema digitale Souveränität gesprochen, Europas, der Unternehmen hier in Europa. Und da kann man natürlich sehr viel auch an negativen Seiten, gerade mit dem Blick auf Europa, auf die Unternehmen hierzulande, schauen, dass man sich hier in wieder eine ganz starke Abhängigkeit von einem Monopolisten, nämlich Nvidia, begibt. Was ich an der Stelle eben auch ganz spannend finde, ist eben auch das Bewertungsthema. Du hattest ja gesagt auch, dass wo Nvidia gestartet ist, ist es ja eben das Thema Gaming. Mittlerweile ist es das Thema ja, GPUs und Data Center und die Bereitstellung von Infrastruktur. Und wenn man sich da nochmal den Revenue Breakdown auch nochmal anschaut von Nvidia auf die letzten Jahre, da kann man sehen, dass eigentlich erst im Jahre 2023, 2024, das richtig in die Höhe geschossen ist. Also bis dahin waren die Umsätze, was das Thema Data Center, was das Thema Rechenzentrum und die Rechenpower, die Compute Power anbelangt, und das Thema Gaming war noch gleich auf. Also da haben die sich noch bewegt, so wenn man sich die Quartale anschaut, so 2,2 und 4,3 Milliarden, so in dem Bereich, also relativ human. Da war noch lange nicht von einer 5 Billionen Dollar Bewertung die Rede. Und das ist jetzt in den letzten Jahren explodiert, aber nicht, weil jetzt der Gaming-Bereich so explodiert ist, sondern wie du schon ja jetzt auch dargelegt hast, weil sich jetzt Nvidia eben auf diesen Hype der künstlichen Intelligenz, der Durchdringung der künstlichen Intelligenz gesetzt hat. Und mittlerweile sind die Verhältnisse da ganz anders. Also im dritten Quartal 2025, da lag der Umsatz bei 57 Milliarden US-Dollar. Und allein 51 davon geht im Bereich Data Center unter. Ja. Ne? Also der Gaming-Bereich ist da ganz klein. Und da ist wirklich an Bruttomargen 73%, also wirklich eine sehr, sehr starke reale Ertragskraft, die sich da darlegt. Aber eben auch die Frage, und das wird ja auch viel diskutiert, handelt es sich bei dem ganzen Thema nur um eine Blase? Also das ist ja auch eine Diskussion, die viel geführt wird gerade. Ja. Ist das, was jetzt gerade mit Nvidia, mit der Bewertung, mit dieser exorbitanten Bewertung an den Börsen passiert, ist das nicht etwas, was auch vielleicht droht, am Ende des Tages irgendwie auch zu platzen? Also das erinnert ja so ein bisschen auch an Kursanstiege wie zu Zeiten von Dotcom, also den neuen Märkten um die Jahrtausendwende, oder der Krypto-Hype, der da gerade auch in den letzten Jahren passiert ist. Manche Institutionen wie der IWF oder die Bank of England, die haben schon im letzten Jahr davor gewarnt, dass es vor Überhitzung, wenn es um die KI-Erwartung geht, dass das alles nicht erfüllt werden kann am Ende des Tages. Analysten sprachen von einer dizzying Rally, also einer schwindelerregenden Rally mit dem Risiko, dass das Ganze hier auch nur so eine Art Capex-Welle ist, die vielleicht dann auch nochmal kippen könnte am Ende des Tages. Und was auch wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist, dass sich eben die Investitionen auch fast in so einer Art, in so einem zirkulären Kreislauf bewegen. Also dass ein Nvidia jetzt in Microsoft, in OpenAI investiert, als andersrum wieder dahin investiert wird. Also dass es kein unendliches Wachstum gibt an dieser Stelle. Ne? Und deswegen wird halt dieser Bewertung, die in Nvidia momentan hat, auch sehr viel Kritisches entgegengesetzt, dass das eben auch am Ende des Tages vielleicht schon schnell wieder vorbei sein könnte mit diesem Hype rund um Nvidia. Die Gegenseite wiederum sagt, naja, der Gewinnwachstum, der sei eben relativ nicht überbewertet, sondern wenn man sich anschaut, wie viele Industrieunternehmen mittlerweile auch auf die Hardware setzt von Nvidia, auf die Chipsets von Nvidia, dann sieht man, dass das wirklich auch in der Realität ja begründet ist, dieser Hype, und dass das nicht einfach nur eine Blase ist, die vielleicht auf keinem Fundament steht am Ende des Tages, ne? Und dass es da einfach schon auch eine Profitabilität im Data-Center-Bereich gibt, und dass eben dieser KI-Hype eben nicht ein kurzfristiger Hype ist, sondern dass es auch wirklich nachhaltig ist und dass diese Marktkapitalisierung vielleicht nicht in der Höhe, aber auf jeden Fall in der Nähe dieser Höhe, auf jeden Fall am Ende des Tages gerechtfertigt ist.
Na, es, wie du sagst, es steht und fällt halt einfach mit der Frage, wie man KI generell bewerten möchte. Ne? Weil im Endeffekt kann man es ganz simpel sagen, Nvidia ist momentan der Gatekeeper in Sachen KI-Rechenleistung. So, das ist so. Und in dem Moment, wo man KI eben so bewertet, also generell einfach als Hype, als gesamtgesellschaftlicher Hype an sich, in dem Moment, wo man KI so hoch bewertet, muss man sozusagen Nvidia als im Trittbrett dessen, sozusagen im Windschatten, muss man die gleichermaßen mit hoch bewerten, sozusagen. Und es gibt natürlich aber auch, du hast es gerade gesagt, Stimmen, die im Prinzip ja auch alleine schon erwarten, dass KI an sich schon einfach eine gewisse Blase ist, zumindest in der Größe, in der es momentan gemacht wird. Nicht, dass wir uns jetzt irgendwie künstliche Intelligenz jetzt wieder wegdenken könnten oder dass das, was wir in den letzten 2-3 Jahren vor allem passiert ist, irgendwie hier ausblenden wollen und ab morgen ist das alles wieder weg. Dafür sind dann irgendwie Sachen wie ChatGPT und so weiter dann schon einfach auch gekommen, um zu bleiben. Aber die Frage ist ja, ist der Hype in der Größe tatsächlich gerechtfertigt und in der Nachfrage und in dem, was am Ende dann als darunter liegende Architektur und Technologie eine Rolle spielt, gerechtfertigt. Also Nvidia hängt ja unmittelbar, die Bewertung von Nvidia hängt ja unmittelbar an der Bewertung von KI an sich. So, und wenn das womöglich dann doch irgendwo ja platzen sollte oder einfach deutlich geringer ausfällt, die Entwicklung in den kommenden Jahren als das, was man annimmt, dann kann es auch mit so einer Bewertung von Nvidia auch schnell wieder dahin sein.
Ja, und das ist natürlich, das vergrößert natürlich auch das Risiko für die Unternehmen, jetzt zum Beispiel aus der Automobilindustrie, die ja ganz klar auf Nvidia setzen in vielen, vielen Bereichen. Also du hast es schon gesagt, Simulation, Trainingsinfrastruktur, Datenverarbeitung, Validierung, OTA-Updates. Das alles, das basiert ja quasi eben auch auf der Infrastruktur, die auch eine Nvidia, nicht nur natürlich nur Nvidia, sondern eine Microsoft, eine AWS ist da natürlich auch mit dabei. Aber Nvidia ist ganz tief drin in der Automobilindustrie und das ist für die, wenn da jetzt was schiefgehen sollte mit Nvidia, also wenn da irgendwie das nicht mehr dieser Hype vorbei ist und diese Kurve nicht mehr nach oben zeigt und das vielleicht doch einen Zusammenbruch gibt an irgendeiner Stelle, was ich ehrlich persönlich nicht glaube, weil sie wirklich ja auch bewiesen haben, dass sie diesem Hype auch gerecht werden am Ende des Tages, auch wirklich, wenn man es aufs Auto runterbricht, auch wirklich ganz konkret mit Compute Power im Auto und mit den Möglichkeiten, die Chips und die GPUs mittlerweile liefern, das ja auch bewiesen haben. Also ich glaube nicht daran, aber trotzdem ist es natürlich ein gewisses Risiko, dass wenn diese Bewertungsblase platzen sollte, dass natürlich auch viele, viele Industrieunternehmen daran hängen. Also man sieht es wirklich, wie gesagt, in vielen Bereichen. Es geht eigentlich nicht mehr ohne die Chips von Nvidia. Und das ist natürlich auch der Kritikpunkt an der ganzen Sache, dass man sich hier gerade in Europa wieder in eine ja doppelte Abhängigkeit irgendwie begibt. Du hast es angesprochen, wir haben in der letzten Woche drüber gesprochen, über die KI-Fabrik von T-Systems. Da steckt auch eine Nvidia wieder mit dabei. Also auch nicht völlig losgelöst von US-Unternehmen. Wenn man sich das anschaut im Bereich autonomes Fahren, wie viele Unternehmen mittlerweile auf die Rechenpower von Nvidia setzen, mit dem Drive Hyperion, mit dem AGX AV, das Drive OS, was jetzt Mercedes auch angekündigt hat. Das sind nicht nur Chips, das ist ein ganzer Stack, ein ganzer SDV-Stack, der dahinter steckt, der jetzt von Nvidia an der Stelle betrieben wird. Und das macht eben Nvidia auch nicht nur einfach zu einem weiteren Zulieferer von vielen, sondern es ist quasi ein Plattformbetreiber, der dahinter steckt und der in so vielen Autos mittlerweile steckt. Und wenn da irgendwas schiefgehen sollte oder wenn es auch von politischer Seite irgendwelche Entscheidungen gibt, die sagen, wir müssen da dem jetzt mal einen Riegel vorschieben. Wir haben ja die ganze Zolldiskussion im letzten Jahr gehabt oder die ganze Protektionismusdiskussion an der Stelle. Also da gibt es natürlich auch eine große Gefahr, dass man sich hier wieder in eine zu starke Abhängigkeit eben von Nvidia begibt. Aber die Frage ist, gibt es überhaupt eine Alternative? Gibt es überhaupt ein Unternehmen oder gibt es überhaupt einen Player, der die dieses Angebot überhaupt hat? Und wenn man sich die Marktmacht anschaut von Nvidia, dann muss man da, glaube ich, sagen, ein Open Source in Europa, wie es jetzt auch angestoßen wird, ist, glaube ich, nicht, kann nicht der Weg sein, um das komplett zu substituieren am Ende des Tages.
Naja, und du hast ja gerade schon die Abhängigkeiten von Nvidia angesprochen. Es gibt im Prinzip noch so ein zweites Problem, was man da ansprechen muss, und das sind die Abhängigkeiten, die Nvidia selbst hat. Ja, weil wir haben ja an vielen Stellen auch schon über Abhängigkeit vom Halbleitermarkt gesprochen, weil im Endeffekt muss man jetzt auch nochmal wieder klarstellen, Nvidia ist kein Halbleiterproduzent, Nvidia ist ein Chip-Designer. Ja, das heißt, Nvidia lässt fertigen natürlich von entsprechenden Foundries, in dem Fall bei TSMC in Taiwan. Ja. Und das heißt, wir wissen jetzt ohnehin zwei Dinge. Erstens, es gibt sowieso nur eine, sagen wir mal, Handvoll ernstzunehmende Player im Halbleitermarkt, die im Prinzip die gesamte Welt mit entsprechenden Halbleitermaterialien und entsprechenden Chips versorgen. Und auf der anderen Seite reden wir hier, also auch da schon eine gewisse ganz krasse Abhängigkeit. Wenn da irgendwas im Zahnrad stockt, dann kommt es im Prinzip, dann kommt die ganze Welt zum Erliegen. Wir haben das während der Corona-Pandemie, in großen Halbleiterkrise, haben wir das mitbekommen, was das bedeutet. Wir haben mitbekommen, ja, wie schnell dann wirklich auch Dinge zum Erliegen kommen können. Und da sind die Abhängigkeiten einfach extrem groß, weil es nur sehr wenige Unternehmen auf der Welt gibt, die das machen. Und wir reden halt von einem Unternehmen aus Taiwan, wo natürlich momentan, Stichwort China, große geopolitische Spannungen herrschen. Ne? Das heißt, auch da bezieht man sozusagen seine kompletten Chips, seine kompletten Halbleiter von einer Foundry, die dann eben auch momentan in einer Region der Welt unterwegs ist, in der eben große politische Unsicherheit herrscht. Ja? Und das natürlich auch wiederum die doppelte Abhängigkeit. Das heißt, viele Industrieunternehmen der Welt sind abhängig von der Compute- und Rechenleistung von Nvidia, die wiederum davon abhängig sind, selbst ihre Materialien und Chips und so weiter gefertigt zu bekommen. Ja, das heißt, auch da wiederum, am Endeffekt, wenn man die Kette weiter runtergeht, kommt im Prinzip so ein riesiges Abhängigkeitsding, wo auch ja nichts schiefgehen darf. Hm. Ja, und das haben wir im Prinzip in der ersten Halbleiterkrise schon gesehen oder auch grundsätzlich auch während der Corona-Pandemie gesehen, wie bis ins Kleinste ausdetailliert eigentlich so globalisierte Lieferketten sind schon fast, muss man ehrlich sagen, fast schon irgendwie bis zur Pervertierung eigentlich. Hm. Wenn da irgendetwas an irgendeiner kleinsten Stelle auf der Welt hakt, dann entstehen irgendwo ganze Industrien. Und das ist nicht übertrieben gesprochen, sondern wir haben schon gesehen, dass das passiert. Und hier haben wir im Prinzip einfach so ein doppeltes Gatekeeping-Ding. Wenn jemand auf der Welt KI rechnen will, dann braucht er dafür Nvidia. Und Nvidia braucht dafür wiederum andere Player und andere Lieferanten, die sie dann eben damit versorgen. Und da gibt's nichts irgendwie riesig groß mit irgendwie Dual-Sourcing-Strategien und so weiter, weil die ja gar nicht groß zur Verfügung stehen, weil es die Player gar nicht gibt. Also auch da immer noch, muss man hier sagen, ein extrem große Wette darauf, dass im Bereich Halbleiter nichts schief geht.
Naja, und eben auch, was du ja angesprochen hast, das verbundene oder das vorgelagerte geopolitische Risiko, was dem Ganzen natürlich, was ja momentan so enorm groß ist und so viele Unsicherheiten produziert, das haben wir in vielen Folgen ja auch schon diskutiert, dass natürlich in einer Welt, wie wir sie ja in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, mit Freihandel, mit ungehindert, nahezu ungehinderten Wertströmen, Handelsströmen an der Stelle, dass die gerade so ein bisschen vor dem Zusammenbruch steht oder auch an vielen Stellen vielleicht schon zusammengebrochen ist. Und das wird natürlich auch nochmal an dem Beispiel von Nvidia sehr deutlich, wenn da eine Regierung in den USA sagt oder vielleicht auch durch Überexportregeln oder so bestimmte Sachen auch vorgibt, Preise vorgibt vielleicht auch, oder welche Dinge nun wirklich auch exportiert werden dürfen, dann ist das ganze System, was sich jetzt in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren aufgebaut hat, natürlich super gefährdet. Und das macht es für die Unternehmen natürlich noch viel risikoreicher. Aber ich glaube nicht, dass es da momentan große Alternativen gibt. Wir sehen jetzt die Anfänge, was das Thema Compute Power in Europa anbelangt, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, aber das sind ja, wie gesagt, auch an der Stelle muss man es wieder sagen, erst die Anfänge und wir sind noch lange nicht in einer so souveränen Welt unterwegs, dass sich die Unternehmen da keine Sorgen machen müssen.
Yannick, das hat mir heute großen Spaß gemacht, weil ich wirklich, muss ich auch selber sagen, es echt spannend fand, mal so ein bisschen die Geschichte von Nvidia aufzudröseln, die man ja irgendwie so ein bisschen im Kopf hat, ja, aber vielleicht auch jetzt nicht im Detail so präsent hat, wie Nvidia so groß werden konnte, aber vor allem auch, ja, welche Gefahren damit auch einhergehen, wenn irgendwo ein einziges Tech-Unternehmen gerade in dieser sicherlich irgendwo auch gearteten Blase so riesig groß wird und sich eigentlich ja so viele Abhängigkeiten schafft, die wir momentan schon sehen. Ne?
Ja, ich glaube auch an der Stelle ist es einfach auch wichtig, diese Schattenseiten auch nochmal rauszustellen oder das, was durch Abhängigkeit jetzt passiert, durch diese Marktmacht, die jetzt gerade entsteht, dass man das auch nochmal ein bisschen sich bewusst macht. Und ich habe eingangs gesagt, wir schreiben quasi jeden Tag über Nvidia, dass sie wieder diese Kooperation eingegangen sind, dass sie bei diesem Autohersteller wieder mit an Bord sind. Ja. Und feiern ja quasi Nvidia auch so ein bisschen dafür ab und an vielen Stellen ja auch zu Recht, weil sie ja den richtigen, du hast es ja gesagt, du hast es schön erzählt, die richtigen strategischen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen haben. Aber man muss einfach auch sehen, was dadurch entsteht und was dadurch entstanden ist in den letzten Jahren, mit welcher Geschwindigkeit. Und so ein Konstrukt, so ein Haus kann auch schnell mal zusammenbrechen. Und wenn man in der Logik oder in der Metapher bleiben will, Momentan sind vor allem die Unternehmen aus der Automobilindustrie oder aus der Industrie allgemein, die sind bislang eher Mieter im Nvidia-Haus, aber wenn dieses Nvidia-Haus vielleicht mal zusammenbricht, dann gehen auch die Mieter damit unter. Muss man das an vielen Stellen auch schon nochmal rauskehren, dass es da auch viele Schattenseiten gibt und viele Probleme, in die sich vielleicht das ein oder andere Unternehmen jetzt auch manövriert, obwohl ich schon der Überzeugung bin, dass es dazu fast keine strategischen Alternativen momentan gibt.
Und Yannick, wir bleiben ja so ein bisschen im Thema. Wir haben heute ein bisschen auch über die KI-Blase gesprochen. Wir bleiben im Thema, weil kommende Woche, Yannick, machen wir was?
Da werden wir das Thema KI auch nochmal besprechen, nämlich werden wir über das Thema Agentic AI sprechen und das mit einem sehr spannenden Gast an der Stelle. Wir werden jetzt noch nicht verraten, wer es ist, aber es ist jemand, der sich sehr, sehr gut mit dem Thema auseinandersetzt, dazu auch gerade ein Buch veröffentlicht hat und bin gespannt, was er für eine Meinung zum Thema Agentic AI hat. Manchmal ist es ein bisschen schwierig auszusprechen. Also das werden wir in der nächsten Woche besprechen.
Da freue ich mich schon drauf. Freue mich natürlich auch darüber, wenn nächste Woche alle wieder einschalten und sage bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.